Wir reden über den VfB Stuttgart. Die Länderspielpause ist jetzt vorbei. Am Freitag steht das Auswärtsspiel in Leverkusen an. Leverkusen spielt in dieser Saison auch komisch. Fast genauso wie der VfB Stuttgart. Wobei Leverkusen geht immer in die Extreme. Entweder grottenschlecht oder spektakulär gut. Bayer hat nur 3 Punkte mehr gesammelt als der VfB. Wir reden über den VfB mit Danny Galm. Danny Galm begleitet für den Zeitungsverlag Waiblingen die Stuttgarter und schreibt darüber auf zvw.de. Mein Name ist Frank Nipkau. Danny, was macht ein VfB-Reporter in der Länderspielpause?
Ja, die Füße hochlegen natürlich und frei. Das macht er natürlich nicht. Das macht er natürlich zum Teil auch. Also zum einen schaut er sich Testspiele angeht, immerhin noch trotzdem zum Training. Jetzt war es so, dass der VfB gegen Aalen gekickt hat. Nicht öffentlich, keine Zuschauer, keine Tore.
War auch kein gutes Spiel.
Ein katastrophal schlechtes Spiel. Das gehört auch dazu. Das schaut man sich dann auch mal an. Aber am Wochenende ist dann auch wirklich mal frei und ich schalte dann auch bewusst mal ab und schaue bewusst kein Nations League-Spiel der Nationalmannschaft oder irgendeinen Testkick gegen Russland. Das tut einfach gut, wenn man das ganze Jahr über quasi in diesem Rhythmus drin ist und am Wochenende irgendwelche Spiele besucht, dass man dann auch mal bewusst verzichtet und sich dann da mal schön zurücknimmt.
Ja, wunderbar. Wie ist jetzt die aktuelle Lage beim VfB? Weil so richtig gut hat die Pause dem VfB nicht getan. Die Verletztenliste ist noch länger geworden. Gibt es eigentlich noch 11 gesunde Spieler für die Startelf?
Also 11 sollten sie schon noch zusammenbringen. Allerdings kam Timo Baumgartl von seiner Länderspielreise krank zurück. Magen-Darm-Virus hat er sich da eingefangen. Hinter ihm steht mal zumindest ein dickes Fragezeichen. Genauso wie hinter Tassos Donis, der zwar in der Länderspielpause in Stuttgart war und auch zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte. Doch man möchte bei ihm kein Risiko eingehen. Also da schaut man wirklich am Spieltag dann, ob es für ihn reicht, ob er denn mitwirken kann. Definitiv ausfallen für das Leverkusen-Spiel tun die Langzeitverletzten, also Sosa, Özcan und Ersatzkeeper Meier und auch Daniel Didavi. Für ihn reicht es definitiv noch nicht. Die Achillessehne ist immer noch das große Sorgenkind und auch Holger Badstuber fehlt weiter mit Wadenproblemen. Und ein weiteres Fragezeichen gibt es noch hinter Santi Ascasiba. Der hat nämlich eine sehr, sehr weite und lange Länderspielreise gehabt mit der argentinischen Nationalmannschaft, ist quasi jetzt mal gerade auf dem Heimweg und stößt dann direkt zur Mannschaft im Teamhotel in Düsseldorf erst dazu. Heißt, er kann gar nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Und in der Folge hat der Trainer Markus Weinzierl am Mittwoch auf der Pressekonferenz gesagt, da muss man dann mal wirklich schauen, in welchem körperlichen Zustand kommt er denn zurück und ob es dann für die erste Elf reicht, wird auch bei ihm am Spieltag dann entschieden werden.
Timo Baumgartl steht auf der Kippe, du hast es erwähnt. Der Trainer muss die Defensive wieder umbauen und die Defensive ist natürlich das Sorgenkind. Geht das gegen Leverkusen gut? Denn die haben ja zumindest auf dem Papier Superstürmer.
Ja, nicht nur auf dem Papier, auf dem Platz. Das sind das super Offensivreihe, die Leverkusener da haben. Und dementsprechend hofft natürlich auch Markus Weinzierl, dass Baumgartl rechtzeitig fit wird. Er würde nämlich am liebsten seine Viererkette wie in Nürnberg auf den Platz schicken. Soll heißen Kempf links, Baumgartl Pavard innen, Beck rechts. Sollte Timo Baumgartl verletzt ausfallen, ist das allerdings kein allzu großer Beinbruch, denn auch Emiliano Insua, der ja zuletzt rot gesperrt war, ist wieder einsatzbereit, darf wieder mitmischen, dann könnte er Kempf auf die Innenverteidigerposition ziehen neben Pavard. Insua verteidigt links und rechts wie gewohnt Andy Beck. Das wäre eine Option, falls denn Baumgartl ausfallen sollte. Aber da das in Nürnberg ja ganz gut geklappt hat, der VfB zum zweiten Mal erst in dieser Saison zu Null gespielt, würde der Trainer natürlich diese Viererkette da hinten gerne unverändert ranlassen, auch weil sie sich ein gutes Gefühl geholt hat im Verbund mit dem Torhüter zusammen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Offensivreihen von Bayern 04 Leverkusen und dem 1. FC Nürnberg nur schwer miteinander zu vergleichen sind. Und insofern wäre es sehr wichtig für die VfB-Defensive, für die Stabilität, wenn Timo Baumgartl spielen könnte, um dann gegen Volland, Bellarabi, Havertz und Co. wirklich ein Bollwerk zu bilden.
Leverkusen spielt ja eine komische Saison. Die Mannschaft steht jetzt unter Druck, der Trainer Heiko Herrlich auch. Den hat man sogar schon ab dem ersten Spieltag angezählt, weil Leverkusen unter den Erwartungen spielt. Und Leverkusen hat ja ein Problem. Das ist genauso wie beim VfB, die Abstimmung zwischen Offensive und Defensive, die klappt nicht. Was erwartet da den VfB am Freitagabend?
Genau, richtig. Also auch bei Bayer Leverkusen fehlt absolut die Balance zwischen Defensive und Offensive. Also das muss man sich mal vorstellen. Bayer Leverkusen hat genauso viele Gegentore gefangen wie der VfB Stuttgart, nämlich 24 an der Zahl. Und das ist immerhin der zweitschlechteste Wert der Liga. Nur Düsseldorf hat noch ein Türchen mehr kassiert. Und insofern ist es wirklich ganz schwierig zu prognostizieren, was denn den VfB da jetzt überhaupt erwartet. Also das ist eine absolute Wundertüte, dieses Spiel. Es ist möglich, dass Leverkusen sich in den Rausch spielt. Das haben sie diese Saison schon gemacht und beispielsweise Gladbach mal mit 5:0 vom Platz gefiedelt. Das ist möglich. Allerdings kann der VfB auch gestärkt in dieses Spiel gehen. Sie haben gegen Nürnberg ordentlich gespielt, standen defensiv gut und haben ihre Chancen nach Standards sauber genutzt. Und insofern ist auf jeden Fall was drin für die Weinzierl-Elf. Also das muss man mal festhalten. Auch wenn sich nur schwer abschätzen lässt, wie denn diese Leverkusener Mannschaft auftritt. Fakt ist, dass sie mehr Druck haben. Sie spielen daheim, Freitagabend, Flutlichtspiel, Stadion wird vermutlich gut voll sein. Sie eröffnen den Spieltag, ist ja auch immer ein psychologischer Faktor. Man geht in den Spieltag rein und muss quasi vorlegen. Insofern ist der Druck schon auf Seiten der Werkself und der VfB sollte sich erst einmal darauf besinnen, dass sie schauen, dass sie gut stehen und dann gucken, was denn möglich ist gegen diesen Gegner.
Die Länderspielpause wurde auch genutzt für fleißige Spekulationen, wer jetzt alles in der Winterpause zum VfB Stuttgart kommt. Der Verein sucht nach schnellen Spielern und die Namen, die bisher genannt werden, sind Edelreservisten bei Top-Mannschaften, die entweder auf der Bank dort oder auf der Tribüne sitzen. Was ist da in der Winterpause zu erwarten? Was ist da eigentlich realistisch?
Ja, das ist ja jedes Jahr das gleiche leidige Thema quasi, also Verstärkung und der Winterpause. Ja klar, man schaut sich um bei anderen Mannschaften und im Fall vom VfB kommt man dann eben auf Namen wie Patrick Herrmann, der jetzt in Gladbach zuletzt ein paar Mal nur auf der Tribüne saß, oder Anthony Modest war vor ein paar Wochen mal ein Thema auch in Stuttgart. Das Problem mit diesen Wintertransfers ist eben immer, dass es ja keine Top-Spieler sind. Also der Wintertransfermarkt, so ein bisschen der Wühltisch, würde ich jetzt mal sagen. Allerdings kann man natürlich auch da Treffer landen, wie ja auch der VfB letzten Winter gezeigt hat. Also ich erinnere mal daran, dass Michael Reschke im letzten Winter Mario Gomez vom VfL Wolfsburg geholt hat und Erik Tommy vom FC Augsburg und beide haben ja maßgeblich einen Anteil daran gehabt, dass der VfB so eine furiose Rückrunde gespielt hat. Gleichzeitig kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Ich habe mir mal angeschaut, wen der VfB zum Beispiel in der Abstiegssaison 2015-16 geholt hat. Das sind dann Namen wie Großkreuz, Barber oder Kravitz. Also das kann natürlich auch bei rumkommen, dass man dann da mal daneben greift. Fakt ist einfach, dass der Markt, der Spielermarkt im Winter nicht die Qualität hergibt, wie es im Sommer tut. Deswegen, was ist realistisch für den VfB? Man muss ja da auch immer das Finanzielle mit rein beziehen. Was ist realistisch? Ja, es muss irgendwo ein Spieler sein, der irgendwo anders gerade nicht zum Einsatz kommt. Der muss finanziell passen, sollte offensiv sein, schnell sein, flexibel einsetzbar sein. Ja, und dann muss man eben schauen, welche Spieler da ins Anforderungsprofil passen.
Ja, Kevin Großkreuz spielt ja inzwischen bei Uerdingen in der dritten Liga. Wir werden sehen, was passiert. Alle warten ja jetzt auf die Rückkehr von Donis und Didavi, denn das sind ja tatsächlich zwei schnelle Spieler, die der VfB tatsächlich jetzt hat. Zumindest Donis könnte in Leverkusen spielen, zumindest ein paar Minuten. Was könnte er gegen Leverkusen bewirken?
Also mit seinem Tempo, mit seiner Schnelligkeit und seiner Durchsetzungskraft ist er natürlich immer eine Waffe. Auch wenn Markus Weinzierl da sehr, sehr, sehr vorsichtig ist, weil er eben genau weiß, wie wertvoll dieser Spieler für seine Mannschaft sein kann. Und deswegen möchte er da gar kein Risiko eingehen und ihn zu früh bringen. Durch seine Tempoläufe schafft er natürlich Lücken in der gegnerischen Abwehr und arbeitet dadurch Mario Gomez enorm zu. Und der hängt aktuell so ein bisschen in der Luft. Ihm fehlen Zuspiele. Und wenn er denn dann mal die Chance bekommt, das muss man ja auch betonen, er hatte sie in den letzten Spielen immer wieder, auch zu frühen Zeitpunkten, zum Beispiel in Sinsheim erinnere ich mich da an eine Szene in der 6. Minute, als er alleine aufs Tor zuläuft und seine Mannschaft quasi in Führung schießen muss, es nicht getan hat. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, dass ihm aktuell wirklich Zulieferer fehlen. Der ist jetzt seit 326 Minuten ohne Treffer. Die Uhr läuft jetzt quasi, man schaut da immer so drauf und ein Spieler vom Typ her, Tassos Donis, der würde ihm gut tun und umgekehrt würde auch Mario Gomez Tassos Donis gut tun. Gomez ist ein wuchtiger Stürmer vorne drin, der bindet ein bis zwei Verteidiger. Das wiederum schafft Räume, in die Donis vorstoßen kann. Insofern wäre es für den VfB sehr, sehr gut, wenn Donis zumindest im Kader stehen könnte, um dann vielleicht in der Schlussphase eingewechselt zu werden, um gegen eine müde Leverkusener Defensive dann in sicherlich vorhandene Lücken zu stoßen.
Danny, dein Tipp für das Spiel in Leverkusen?
Ja, ich war ja in den letzten Wochen immer sehr pessimistisch, weil ich gesagt habe, ich sehe wenig, was mir Hoffnung macht. Das möchte ich diese Woche nicht tun. Diese Woche habe ich das Nürnberg-Spiel noch in guter Erinnerung. Da hat vieles gestimmt auf dem Platz. Die Einstellung war gut, die Chancenauswertung war gut, man war gefährlich nach Standards. Insofern glaube ich, dass für den VfB in Leverkusen definitiv was drin ist. Leverkusen hat Druck, Leverkusen muss punkten zu Hause gegen den Tabellenletzten. Und insofern sehe ich gute Chancen, dass der VfB da was holt. Ich tippe mal auf ein 1-1.
Ja, vielen Dank, Danny. Das war der Podcast. Wir reden über den VfB aus dem Zeitungsverlag Weiblingen. Redaktion Frank Nipka und Danny Galm. Übrigens, der VfB spielt am Freitag um 20.30 Uhr in Leverkusen. Sie können das Spiel auf zvw.de per Live-Ticker verfolgen. Die Kommentare von Danny Galm erscheinen nach dem Spiel auf zvw.de.